Auf der anderen Seite kann aber mit dieser gefühlten oder auch tatsächlich intendierten Abwertung, die mit diesem Konzept einhergeht, kann da nicht so durchbegegnet werden, dass die jeweiligen Minderheitenkulturen jetzt für sakrosankt erklärt werden. Also religiös begründete Positionen, die zu einer gewollten Absonderung von der Mehrheitsgesellschaft führen, aller Kritik enthoben sind. Oder jedes Burka-tragende Mädchen, was von den Eltern womöglich dazu gezwungen wird, dass diese Praxis aller Kritik enthoben ist. Das ist damit nicht gemeint. Vielleicht sind am Ende die Positionen dann doch nicht so weit auseinander. Habermas hat in Zurückweisung des Leitkulturverständnisses von de Maizière betont, dass die liberale Auslegung des Grundgesetzes mit der Propagierung einer Leitkultur unvereinbar sei und dass Minderheiten sogar kulturelle Rechte einklagen könnten und dass keine Muslima genötigt werden dürfe, beispielsweise Herrn de Maizière die Hand zu geben. Ja, das hat er zwar gesagt, aber zugleich hat er eben auch unterstrichen, dass die Zivilgesellschaft legitimerweise von den Eingewanderten erwarten können darf, dass diese sich hier einleben. Einleben, worin eben nicht die im Land tradierte Mehrheitskultur, die für alle verbindlich sein soll, sondern in eine allen Bürgern gleichermaßen zugängliche und zugemuteten politischen Kultur. Und das finde ich eine ganz wichtige Differenzierung, die er hier einbringt. Auch das lässt sich rechtlich nicht erzwingen. Trotzdem ist die Praxis einer politischen Kultur eben im Sinne einer bestimmten praktizierten Haltung eine Voraussetzung für das Gelingen der Demokratie, und dies betrifft die neu hinzugekommenen wie die Alteingesessenen. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, zu der Frage einer demokratischen Sittlichkeit. Die freiheitliche Demokratie lebt von geschriebenen und ungeschriebenen Voraussetzungen. Die geschriebenen Voraussetzungen, das ist Ihnen allen bewusst, wenn Sie über das Arrangement der Institutionen nachdenken, die die Demokratie mit dem Rechtsstaat verknüpft. Konstitutionelle Demokratie, demokratischer Rechtsstaat, demokratischer Verfassungsstaat, wie immer man das nennen will, überall kommt die Verbindung zum Ausdruck, dass die Bürgerschaft sich selbst regiert, eine politische Ordnung der Freiheit, unter der Ordnung oder im Rahmen der Ordnung des Rechts. Zur Verwirklichung von Freiheit und Gleichheit ist die Herrschaft des Volkes, der Bürgerschaft, eben mit der Herrschaft des Rechts zu verbinden. Man kann nicht das eine gegen das andere ausspielen. Das Volk steht nicht über dem Recht, sondern regiert sich im Rahmen des Rechts selbst. Und diese rechtlichen Grundlagen hat es sich in der Verfassung selbst gegeben. Also es ist ein begriffliches Missverständnis, wenn man Demokratie darauf verkürzt, dass dies Mehrheitsherrschaft sei. So wird es ja heute seitens autoritärer Politiker wie Viktor Orban getan. Und Ernst Wolfgang Böckenförde hat dies in wirklich sehr wünschenswerter Klarheit in einem Aufsatz herausgearbeitet, den er 1957, sein akademischer Erstling, geschrieben hat. Das brauchen Sie jetzt nicht alles komplett zu lesen, ich paraphrasiere das mal. Da sagt er eben, Freiheit und Gleichheit begründen das Mehrheitsprinzip, zugleich begrenzen sie es aber auch. Also wenn eben wir per Mehrheit entscheiden, dann heißt das ja, dass jede politische Überzeugung sozusagen nicht gewogen, sondern gezählt wird. Alle sind rechtlich gleichwertig. Allen Bürgern kommt die gleiche demokratische Freiheit zu. Ja? Das heißt aber dann auch, dass diejenigen, die in der Minderheit sind, auch zukünftig in die Lage versetzt werden müssen, zukünftig selbst einmal Mehrheit werden zu können. Die demokratische Mehrheit kann nicht das Recht haben, denen, die in der Minderheit sind, ihr Recht auf gleiche Beteiligung an den öffentlichen Angelegenheiten abzusprechen. Alle politischen Gruppen, wie er hier sagt, haben das gleiche Lebensrecht. Die jeweilige Minderheit ist immer potenzielle Mehrheit. Und das drückt sich dann eben in den Grundrechten, Wahlgleichheit, Vereins-, Versammlungsfreiheit, wie er hier sagt, die demokratischen Grundrechte aus, die eine innere Grenze des Mehrheitswillens bilden. Also man kann es nicht ausspielen gegeneinander, es gehört immer zusammen. Und wenn jetzt, wie in Polen oder Ungarn, die Rechte von Minderheiten eingeschränkt werden, wenn dort der politische Gegner zum Feind des Volkes erklärt wird, die Unabhängigkeit der Justiz ausgehebelt wird, wenn die Medien versucht werden auszuschalten, alles im Namen eines vermeintlichen Volkswillens, auf den sich hier die Peace oder Orban doch berufen, sie seien doch dazu ermächtigt worden. Ja, ja, aber dann ist das eben tatsächlich eine plebiszitäre Ermächtigung zur Einrichtung einer autoritären Herrschaft, wo wir in Deutschland einige Erfahrungen haben. Also schon die Berufung auf einen einheitlichen Volkswillen ist verräterisch, denn das Volk, die Bürgerschaft, ist ja keine homogene Einheit, sondern immer eine Vielheit mit vielen unterschiedlichen Sichtweisen, Interessen und Vorschlägen. Und aus diesem scheinbaren Durcheinander, diesem kreativen Chaos, daraus gewinnt doch die freie Gesellschaft ihre Fähigkeit zu Innovation und zu Problemlösung, eben indem die Rechte der Minderheit und Opposition, die Gewaltenteilung, die Checks and Balances, die Unabhängigkeit der Justiz, die Freiheit der Medien und all dies geachtet werden. Das erlaubt die Korrektur von Fehlern. Auch Regierungen machen bekanntlich Fehler, und dann ist es gut, wenn wir uns in der Demokratie als Bürgerschaft diejenigen, die wir zur Herrschaft beauftragt haben, auch wieder abwählen können und Fehler korrigieren können. Zugleich muss dieses kluge Arrangement, was sozusagen die geschriebenen Voraussetzungen betrifft, aber eben auch von den Bürgerinnen und Bürgern getragen werden. Jetzt komme ich zu den ungeschriebenen Voraussetzungen, und das sind eben jene berühmten Voraussetzungen, von denen der freiheitliche Staat lebt, die er aber selbst nicht garantieren kann, die er, wie Böckenförde in dem zweiten Teil des Diktums betont hat, um der Freiheit willen, mit den ihm eigenen Mitteln des Rechts und autoritativen Gebots nicht erzwingen kann. Dann verlöre er gerade seine Freiheitlichkeit und würde wieder in den alten Totalitätsanspruch vor den frühneuzeitlichen Revolutionen, vor den Menschenrechten zurückfallen. Und man muss es sich ja auch mal praktisch vorstellen, wie sollte dann der Staat das machen? Sollte er quasi vorschreiben, sei moralisch, verhalte dich gemeinwohlorientiert als Gesetz oder Verordnung oder wie? Nach der Wiedervereinigung wurde ja das Grundgesetz reformiert. Und dort stand auch, Herr Thierse wird sich erinnern, der Vorschlag zur Debatte, einen neuen Artikel aufzunehmen. Jeder ist zu Mitmenschlichkeit und Gemeinsinn aufgerufen, also als Programmsatz in der Verfassung. Aber eine solche Verfassungsnorm, die man eben nicht erzwingen kann, die liefe ja doch praktisch leer und würde die Freiheitlichkeit, die die Grundrechte verbürgen, womöglich in Frage stellen. Man kann es eben nicht aufschreiben. Trotzdem kann man es erfassen und darüber sprechen, was damit gemeint sein kann. Böckenförde hat vor allen Dingen zwei Dinge betont. Einmal hat er gesagt, es ist ein Ethos bei den Einzelnen notwendig, oder eigentlich waren es drei Dinge, also einmal ein Ethos. Er spricht auch hier von den inneren Regulierungskräften der Freiheit, derer der Staat bedarf. Und diese inneren Regulierungskräfte, das ist sozusagen die Instanz, die uns zu moralischem Urteilen befähigt und damit zu sittlichem Handeln. Sich sittlich zu verhalten bedeutet, die eigene Freiheit nicht auf Kosten der Freiheit der anderen zu leben. Jetzt sagt Böckenförde aber keineswegs, dass über dieses Ethos nur diejenigen verfügen, die als Quelle ihrer inneren Urteilsbindung sich hier in ihrem Forum internum quasi in Zwiesprache mit Gott befinden. Das sagt er überhaupt nicht. Es gibt unterschiedlichste Quellen der Gewissensbildung. Das können Philosophien sein, das können bestimmte Weltanschauungen sein. Es ist nicht allein Religion, das ist so ein bisschen ein restauratives Missverständnis, was man dem Diktum zuschreibt, was nicht im Sinne des Erfinders ist. Er versteht das ganz weit und inklusiv. Das zweite Moment, was er als Voraussetzung anführt, das ist ein, wie er später dann sich auch explizit auf Ralf Dahrendorf den einbringt, ein Sense of Belonging. Dahrendorf hat diesen Sense of Belonging, diesen Sinn für Zugehörigkeit geprägt, das, was die Bürger sich zu einer Gemeinschaft als zugehörig fühlen lässt. Böckenförde hat dies in frühen Schriften als homogenitätsverbürgende Kraft ausgedrückt. Das hat ihm viel Kritik eingebracht, weil man hier demjenigen, der ja sehr, sehr viel und eng mit Carl Schmitt zusammengearbeitet hat, nicht, aber doch in vielen Gesprächen verbunden war, das hat ihm hier den Verdacht beschert, ob er hier nicht nur Carl Schmitts problematisches Verständnis politischer Homogenität mit restaurieren würde. Ja? Dies im engsten Sinne mit einem Nationalismus zu verbinden, wo eben die Angehörigen der Nation sich in exklusiver Weise als Mitglieder einer besonderen Volksgemeinschaft verstehen. Das Konzept ist in Deutschland ein für alle Mal diskreditiert und so versteht es Böckenförde eben auch gerade nicht, sondern im Sinne einer die individuelle Freiheit der Bürger anerkennenden Gemeinschaft. Aber dann stellt sich natürlich die Frage angesichts der Pluralität der Lebensentwürfe, was ist denn das der Freiheit vorausliegende, einigende Band? Seine Ausführungen sind hier nicht so systematisch dann ausgearbeitet. Ihm kam es vor allem darauf an, die Frage ins Bewusstsein zu rufen, worauf er aber immer wieder hingewiesen hat, das ist die Bedeutung der Einigkeit über das Unabstimmbare. Das sollte in einer Bürgerschaft gegeben sein. Das hat er unter Rückgriff auf den Rechtspolitiker Adolf Arndt entwickelt, ein wichtiger Rechtspolitiker in der frühen Bundesrepublik der SPD. Und der hatte ihm, dem wertkonservativen Katholiken, der er war, auch den Weg in die SPD eigentlich gebahnt. Das hat er in verschiedenen Gesprächen betont, die man nachlesen kann. Damit ist nun nicht gemeint mit dieser Einigkeit über das Unabstimmbare, dass jetzt die Interpretation der grundlegenden Verfassungsprinzipien ganz vom demokratischen Streit abzuschotten sein. Das wäre ja auch gar nicht möglich in der offenen Gesellschaft der Verfassungsinterpreten, wo wir immer darüber diskutieren, was jetzt dieser oder jener Artikel bedeuten soll. Aber es sollte doch ein Bewusstsein vorhanden sein, dass eben Rechte der Freiheit, Rechte von Minderheiten nicht insgesamt abgeschafft werden können, nicht grundsätzlich zur Disposition stehen können. Und damit sind wir schon mitten in der Diskussion, und das ist auch schon die letzte Folie, die ich hier habe, was in dem neuen gemeinsamen Wort der beiden Kirchen, an dem Wolfgang Thierse, Hans-Richard Reuter und ich auch mitgearbeitet haben, zu Demokratie, was dort als Erfordernis demokratischer Sittlichkeit gefasst wird. Darunter ist zunächst einmal die Bereitschaft zu verstehen, die öffentlichen Angelegenheiten mitzugestalten. Demokratie braucht Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, für Ämter zu kandidieren, die sich einmischen, die ihre Stimme erheben, die sich verantwortlich fühlen. Also die Rechtspflichten zu erfüllen, das ist ja im Grunde genommen nur Gesetze befolgen, Steuern bezahlen, die Kinder in die Schule zu schicken. Wehrpflicht ist ausgesetzt. Eigentlich haben wir im Moment nur diese drei richtigen Rechtspflichten. Es ist klar, da würden wir uns alle nur darauf beschränken, wäre zwar schon toll, wenn alle ihre Steuern bezahlen würden, ja, freiwillig, aber die Demokratie würde nicht funktionieren. Dann würde die Demokratie leerlaufen. Es gibt eben doch auch ungeschriebene bürgerliche Pflichten. Wählen gehen, auch die Bereitschaft, sich wählen zu lassen. Das ist nicht nur ein Recht, sondern eben auch eine politisch-ethische Pflicht. In einigen liberalen Demokratien ist das Wählen gehen sogar als Rechtspflicht verankert, in Australien etwa. Australien ist ja wirklich eine liberale Demokratie. Es ist also nicht vollkommen abwegig, solche Pflichten sogar als Rechtspflichten zu verankern. Ich würde sagen, den Bürgerinnen und Bürgern kommt auch ein Amt zu, in ihrer Eigenschaft als Bürger. Ein ideelles Amt. Sie sollen sich bei ihrer Stimmabgabe, bei ihrem politischen Engagement generell fragen, ob das, was sie wollen und tun, nur für ihre eigenen Interessen gut ist oder auch Bestand haben kann im Lichte anderer, ob es für alle gut ist. Und in einer Zeit, in der unser Handeln auch jenseits der Grenzen des eigenen Staates Folgen hat, Folgen für andere in anderen Teilen der Welt, denken Sie an die Probleme, die mit der Klimakrise aufgeworfen wird, da müssen wir sogar das, was für alle gut ist, nicht mehr nur im Horizont der eigenen Bürgerschaft bedenken, sondern eigentlich auch noch in einem darüber hinausgehenden Horizont. Im Grunde genommen sprechen wir hier schon von den politischen Tugenden, soziomoralische Voraussetzungen des Bürgers. Diese Tugenden sind ethische Pflichten, die den Rechten des Bürgers korrespondieren. Das hat Klaus Offe einmal so gegenübergestellt, ein Sozialwissenschaftler. Nehmen wir den Respekt vor Andersdenkenden und die Toleranz. Das entspricht im Grunde den bürgerlichen Freiheiten mit ihrem Schutz der Privatautonomie. Also, dass man eben eigene Ansichten haben kann, Glaubensauffassungen hat, und das korrespondiert dann mit der Pflicht, dass ich die Glaubensauffassungen erdulden muss anderer. Dass es Katholikinnen und Katholiken gibt, die der Auffassung sind, Frauen würden zu Recht vom Priesteramt ausgeschlossen, das stellt meine Toleranz vor eine harte Probe. Ja, aber das muss ich eben dulden im öffentlichen Meinungsstreit, auch innerhalb von Gemeinschaften, aber erst recht natürlich im Meinungsstreit in der politischen Gemeinschaft. Dann die politischen Rechte und die daraus folgenden kollektiv verbindlichen Entscheidungen. Hier ist die korrespondierende Tugend die des Vertrauens. Wir müssen vertrauen darauf, dass insgesamt in der Bürgerschaft doch sich grundsätzlich eine Vernünftigkeit durchsetzt und eine Redlichkeit der Mitbürger vorhanden ist. Sonst könnten diejenigen, die in der Minderheit sind, sich eben die Mehrheitsentscheidung schlecht ertragen. Den sozialen Teilhaberechten korrespondiert schließlich die Tugend der Solidarität. Also, dass die wirtschaftlich starken Bürger sich auch jenseits der Steuerpflicht sozial verantwortlich zeigen und seitens der wirtschaftlich schwächeren Bürger, dass die wohlfahrtsstaatlichen Leistungen nicht ungerechtfertigt ausgenutzt werden. Hinzu kommen sollten Fairness in der Auseinandersetzung, Anständigkeit, Wahrhaftigkeit, eine Anerkennung von sachlichen Argumenten und auch grundsätzlicher Überprüfbarkeit, auch wissenschaftlicher Überprüfbarkeit von Argumenten. Das müssen wir heute betonen, weil im Zeitalter von Fake News, von digitalen Filterblasen und auch von Alternative Facts das nicht selbstverständlich ist. Schließlich Kompromissfähigkeit, wie auch zugleich Mut zur Kontroverse. All diese Tugenden sind notwendig. Damit komme ich zum kurzen Fazit. Ich habe noch 2 Minuten, mehr brauche ich dann noch nicht. Die richtige Erkenntnis, dass Leitkultur auch als ein politischer Kampfbegriff genutzt wird, das darf nicht den Blick darauf verstellen, dass gerade eine freiheitliche Gesellschaft auf Haltungen in der Bürgerschaft und der insgesamt auf dem Staatsgebiet lebenden Bevölkerung angewiesen ist, die der Staat mit den Mitteln des Rechts nicht erzwingen darf. Allein auf den Universalismus der Menschenrechte, der sich mit dem Verfassungspatriotismus verbindet, auf das Grundgesetz, auf die geltenden Gesetze zu verweisen, das reicht heute nicht aus, sondern vielmehr muss erklärt werden, es muss beschrieben werden, begründet werden, dass sich mit einer solchen auf die Menschenrechte gegründeten Demokratie auch eine bestimmte Haltung verbindet. Und diese Haltung zeigt sich in sozialen Praktiken, zeigt sich in einem gleichen Respekt gegenüber jedem Menschen, unabhängig von Geschlecht, von sexueller Orientierung, zeigt sich in Toleranz gegenüber Andersdenkenden, zeigt sich auch in der Wertschätzung ziviler politischer Konflikte als Mittel der Problemlösung und viel mehr. Eine solche Gesellschaft kennt den legitimen Raum für Andersheit und Abweichung, aber sie verlangt eben auch eine Loyalität gegenüber der Verfassungsordnung, die über bloßen Rechtsgehorsam hinausgeht. Gegenüber denen, die in der deutschen Gesellschaft als deutsche Staatsbürger geboren sind und die etwa als Anhänger von Pegida rassistisch denken und auch als Anhänger der AfD und auch einzelne Politiker der AfD haben sich schließlich so geäußert, die Demokratie verachten und die dann sogar Gewalt als ein Instrument ansehen, um ihren Ansichten Geltung zu verschaffen, da muss man die Mittel des Rechtsstaats einsetzen und zugleich eine harte politische Auseinandersetzung führen und hier die Grenzen deutlich machen. Unter den gesicherten Bedingungen von 70 Jahren rechtsstaatlicher Demokratie in der Bundesrepublik, dann inklusive des Glücks einer friedlichen Revolution von nun bald 30 Jahren, konnte man sich das eigentlich bis vor gar nicht so langer Zeit kaum vorstellen, einmal in eine Situation zu kommen, dass das Grundgesetz auch in einer existenziell herausfordernden Weise verteidigt werden muss. Aber eben nicht nur die Entwicklung in einer der ältesten Demokratien in den USA macht uns klar, dass es für keine politische Ordnung eine Bestandsgarantie gibt und ein freiheitlicher Verfassungsstaat sich eben nicht von alleine erhält. Es bedarf vielmehr der teilnehmenden Sorge um das politische Gemeinwesen von allen Bürgerinnen und Bürgern. Vielen Dank.